Sie hören das Interview der Woche mit Jim Bob Nikschas und mit dem grünen Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bundesparteichef Cem Özdemir. Schön, dass Sie da sind.
Gerne, Herr Nikschas.
Wir zeichnen dieses Interview auf fast genau eine Woche nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Was haben Sie gedacht, als Sie die ersten Bilder von dort gesehen haben?
Ich war im Urlaub in Griechenland und auch dort hat man das ja mitgekriegt. Ich bin von griechischen Freunden darauf angesprochen worden. Das übersteigt alles, was man sich vorstellen kann. Ich dachte erst natürlich an die Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, deren Existenz in Frage gestellt wird. Und natürlich auch daran, wie man da so schnell wie möglich helfen kann. Jetzt ist erstmal natürlich akute Nothilfe angesagt. Und dann müssen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, dass diese Extremwetterereignisse leider wohl künftig häufiger stattfinden werden durch die Klimakatastrophe und wir eben auch Vorsorge treffen müssen, dass wir besser darauf vorbereitet sind. Das darf sich in dieser Form nicht nochmal wiederholen.
Na, Sie sagen es schon, es gab ja auch Tage vor diesen Unwettern schon Warnungen von Wetterexpertinnen. Die Rede war von wirklich großen Regenmengen und auch von Überflutungsgefahr. Warum müssen wir jetzt trotzdem über so viele Todesopfer reden?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Offensichtlich sind die Informationen nicht rechtzeitig bei den Menschen angekommen. Ich gehöre jetzt auch nicht zu denjenigen. Ich hatte jetzt ja auch schon, seit ich wieder hier bin, eine Schaltkonferenz mit dem Verkehrsminister und mit anderen, wo es um die Fragen geht, welche Konsequenzen werden daraus gezogen. Wir als Parlament schauen da jetzt auch danach. Wir haben eine Sondersitzung meines Ausschusses, des Verkehrsausschusses beantragt, auch der anderen betreffenden Ausschüsse. Es geht ja auch um die Infrastruktur. Aber wovon ich jetzt gar nichts halte, ist, dass jetzt der Bund auf die Länder die Verantwortung schiebt, die Länder auf die Kommunen und die wiederum, was weiß ich, wohin und so weiter. Sondern wir müssen jetzt wirklich schonungslos schauen, wo sind Fehler gemacht worden und dann Konsequenzen draus zu ziehen. Das ist das, was die Leute zu Recht von uns erwarten. Dazu gehört eine Neuformation des Katastrophenschutzes. Dazu gehört eine engere Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen. Dazu gehört auch eine Meldepflicht von Ländern und Kommunen gegenüber dem Bund bei solchen Informationen. Und dazu gehört, dass der Deutsche Wetterdienst, ich habe selber die App bei mir, der liefert ja die Informationen. Ich bekomme das ständig. Ich habe zum Beispiel Bad Urach drin, weil da meine Mutter wohnt. Die ist 88 Jahre, die kriegt jetzt nicht alles mit, ist jetzt nicht so mobilfunkaffin und so weiter. Also informiere ich die immer. So, die machen ja eine großartige Arbeit. Auch der EU-Dienst hat Warnungen weitergegeben. 4 Tage vor dem Unwetter hat das Hochwasserwarnsystem EFAS eine Warnung an die deutschen Behörden abgegeben. Und da muss jetzt eben der Frage nachgegangen werden, wo sind diese Informationen gelandet. Ich will aber auch jetzt nicht alles nur beim Staat abladen. Ich meine, wir hatten jetzt Unwetter auch in Regionen, wo die Menschen das nicht kennen. Es gibt ja bestimmte Regionen, da ist man dran gewöhnt, da lernt man das quasi von den Kindesbeinen an, in so einem Fall nicht in den Keller gehen, sondern nach oben gehen. Vielleicht muss das künftig auch in den Schulen behandelt werden. Überall muss das künftig in Fleisch und Blut übergehen, in so einer Situation so schnell wie möglich nach oben, bitte nicht in den Keller. Also alle müssen jetzt ihren Beitrag dazu leisten. Die wichtigste Maßnahme, die man sofort machen könnte, ist eine Warn-SMS. Und übrigens, dieser Blödsinn, den ich da jetzt immer höre, das würde im Datenschutz liegen, das ist so ziemlich die dämlichste Ausrede, die ich je gehört habe. Denn es ist ja wie beim Radio, wie das, was wir jetzt gerade machen. Die uns jetzt hören, die können ja auch nicht zurücksenden zu uns. Und so ist es bei dieser SMS. Das ist eine SMS One Way. Natürlich darf man das vom Datenschutz her. Und die das sagen, das sind die, die es verbockt haben.
Sie sprechen es schon an. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU fordert jetzt auch, dass es künftig diese SMS-Warnungen geben soll. Er sagt, das sei bisher am politischen Willen gescheitert. Frage ist, an welchem?
Ja, das fragen Sie bitte ihn. Das habe ich ihn auch gefragt. Wo bitte Ross und Reiter konkret benennen, nicht Datenschutz sagen. Weil der ehemalige Datenschutzbeauftragte Peter Schaar hat gesagt, kein Problem. Er soll mal bitte nennen, wann war welche Initiative von ihm, an wem ist sie gescheitert. Aber ich habe das satt immer, dass die politisch Verantwortlichen danach immer sagen, ja, das ging halt nicht. Bitte konkret benennen, wer hat wann was verhindert. Dann können wir Ross und Reiter benennen und können uns überlegen, welche Konsequenzen man daraus zieht. Aber ich habe das sowas von satt. Ich meine, schauen Sie sich an die Pandemie. Wir sind durch die Pandemie gekommen, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit dem gelben Impfpass bis vor kurzem rumgelaufen, während andere schon längst digital das abgewickelt haben. Die baltischen Staaten, die halt nicht so viel Geld haben und deshalb effizient arbeiten müssen. Bei uns hat das viele Geld auch den Nachteil, dass man mit dem Füllhorn das Geld ausgibt und glaubt, dass man nicht effektiv arbeiten muss. Nehmen Sie das Faxgerät in den Gesundheitsämtern. Das ist doch quasi zum Symbol geworden des deutschen Umgangs mit der Krise. Gucken Sie sich mal, wie viele Schulen ans Breitbandinternet angeschlossen sind. Wir sind leider nicht da, wo die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sein müsste, weil zum Beispiel die Große Koalition, aber alle, die da die letzten 16 Jahre regiert haben, halt geschlafen haben. Wir haben uns auf den Erfolgen von gestern ausgeruht. Wir sind satt geworden. Und die Krise zeigt uns jetzt, jetzt ist Aufwachen angesagt. Jetzt ist endlich Handeln angesagt und nicht mehr Quatschen.
Das heißt, die große Forderung von Herrn Scheuer mit den SMS, dass die jetzt kommen müssen, halten Sie ein bisschen für wohlfeil oder wie?
An wen richtet sich das denn? Ich habe immer so das Gefühl, Herr Scheuer ist in der Opposition. Er hat gestern deutschen Boden erstmals in seinem Leben betreten und ist erschrocken über das, was er vorfindet und sagt, das müssen wir ändern. Der gute Mann ist Verkehrsminister und vor ihm war auch einer von der CSU Verkehrsminister und vor dem war ein anderer von der CSU Verkehrsminister. Die führen das seit 11 Jahren. Ich meine, vielleicht muss man mal dem bayerischen Ministerpräsidenten sagen, Patriotismus heißt auch, dass man seine besten Leute ins Amt schickt und es nicht wie ein Strafbataillon behandelt. Das ist das wichtigste Infrastrukturministerium Deutschlands. Da werden Milliardensummen ausgegeben für eine exzellente Schieneninfrastruktur. Natürlich auch Straßen, Schiffsverbindungen, Flugverbindungen, alles das. Und dann schaue ich mir an, wie wir da arbeiten und das bereitet einem geradezu körperliche Schmerzen. Ich meine, schauen Sie, die unangenehmsten Termine, die ich als Verkehrsausschussvorsitzender habe, ist, wenn ich Besuch bekomme aus den Niederlanden, aus Dänemark, aus Polen oder aus der Schweiz oder aus Frankreich. Dann fragen die immer, wie sieht's denn aus mit den Verkehrsverbindungen zu uns? Wann elektrifizieren Sie die? Also machen die immer Witze und sagen, sie wissen schon, elektrifizierte Eisenbahnverbindungen, die sind schon eine ganze Weile erfunden. Also die gibt's technisch. Man muss nicht mit der Diesellok umeinander dackeln und sich von der Kuh überholen lassen. Das kann man lustig finden. Dann würde ich empfehlen, Herrn Scheuer zum Verkehrsminister zu machen. Oder man ärgert sich so wie ich und sagt, Deutschland kann es besser und packt an.
Sie kommen ja auch aus Baden-Württemberg. Auch dort werden ja jetzt viele Strecken inzwischen auch umgestellt von Diesellok auf Strom oder werden auch wieder reaktiviert. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Grünen dort ja auch sehr lange mitregiert haben. Also tragen die nicht auch eine Mitschuld daran, dass in Baden-Württemberg auch lange nichts getan
wurde? Wir sind deutschlandweit Spitze, was die Ladeinfrastruktur angeht für Elektromobile. Wir sind deutschlandweit Spitze, was CO2-Einsparung angeht. Wir haben jetzt beim Klimaschutzgesetz das ehrgeizigste Klimaschutzgesetz deutschlandweit unter 16 Bundesländern. Wir sind diejenigen, die bei Reaktivierung von stillgelegten Eisenbahnen die Mittel des Bundes am meisten abrufen. Wir würden sogar noch mehr abrufen, wenn wir da noch mehr Personal einstellen könnten. Also da sind wir schon sehr gut dabei. Übrigens persönlich, wenn ich das einbauen darf, freue ich mich ganz besonders drüber, dass die Strecke aus meinem Geburtsort Bad Urach nach Metzingen, 12 Kilometer, die Ermstalbahn, die mal eingestellt wurde, die ist Gott sei Dank wieder reaktiviert. Die wird jetzt gerade ausgebaut mit Ausweichstrecken und mit Elektrifizierung, sodass dann künftig der Stundentakt in den Halbstundentakt verwandelt wird. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ökologische Modernisierung auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt und sogar das Land wieder stärker anbindet, weil das führt natürlich dazu, dass so wirtschaftliche Verdichtungsräume wie Reutlingen, wie Tübingen, wie Stuttgart, wo schwierig ist, günstigen Wohnraum zu finden, dass auf einmal eine Region wie Urach mitsamt dem Hinterland schneller angebunden wird an die Boomregion. Das heißt, sie können zum Beispiel in Urach wohnen und können in Tübingen studieren oder arbeiten oder forschen oder in Stuttgart oder in Reutlingen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bahn wieder stärker auch aus den Städten rausholen, in die Fläche wieder gehen, insgesamt den öffentlichen Verkehr ausbauen und natürlich auch beim Auto schauen, dass wir das Auto so schnell wie möglich dekarbonisieren, denn auf dem Land geht's nicht ganz ohne Auto logischerweise. Da haben wir viel geschlafen die letzten Jahre, da müssen wir jetzt im Turbogang vorangehen.
Da schreiben Sie auch in Ihrem Wahlprogramm der Grünen, dass Sie für die Verkehrswende vor allem eben auch die Schiene in der Fläche ausbauen wollen, dass Sie Strecken reaktivieren wollen. Ich habe mal nachgeschaut, die Bahn hat vor kurzem erst angekündigt, in den nächsten Jahren 20 stillgelegte Strecken wieder in Betrieb zu nehmen. Die Bahn sagt, sie sieht Potenzial bei ungefähr 1300 Kilometern. Aber angesichts von über 30.000 Kilometern Bahnstrecke in Gesamtdeutschland ist das doch noch ziemlich wenig, oder?
Stimmt, absolut. Wir wollen deutlich mehr reaktivieren. Jetzt ist natürlich klar, manche Strecken können Sie gar nicht mehr reaktivieren, weil es sie einfach nicht mehr gibt. Die sind einfach die Flächen zugebaut worden. Da sind jetzt entweder Straßen oder Radschnellwege oder stehen Gebäude drauf. Das ist schon klar, dass es dann nicht mehr vom Baurecht her geht. Aber es gibt nach wie vor Strecken, die kann man reaktivieren und wo es auch wirtschaftlich Sinn macht. Das muss man dringend machen. Da braucht man ein Reaktivierungsprogramm, aber nur mal die Zahlen auch in den Raum zu holen. Wir haben gegenwärtig einen Sanierungsstau von 29 Milliarden Euro bei der Bahn. Da geht es nicht um Neubau. Da geht es nur darum, dass wir den Bestand halten. Wir reden ja gerne über die Schuldenbremse. Wir machen aber Schulden bei der Schiene gerade. Das sind übrigens auch Schulden bei unseren Kindern und Kindeskindern, die wir ihnen in Form von schlechter Infrastruktur dort übergeben. Nehmen Sie den Zustand von vielen Bahnhöfen. Breitbandinternet, heutzutage eine Selbstverständlichkeit, dass es dort entsprechend WLAN frei und verfügbar gibt, ist leider nur bei einem Bruchteil der Bahnhöfe der Fall.
Also wie könnten die Grünen, also wie wollen die Grünen nach der Bundestagswahl konkret daran? Also die sagen ja,
zum Beispiel, dass die Bahnhöfe wieder Orte werden, wo man sich gerne aufhält. Das war früher mal eine Visitenkarte vom Flecken. Bei uns in Urach war das so, da hat man sich gerne aufgehalten und es war was Schönes, da hat man sich gefreut, wenn man am Bahnhof ankommt. Heute ist da halt eine Straße zwischen Bahnhof und Schienenverbindung und viele Bahnhöfe stehen als Bahnhöfe gar nicht mehr zur Verfügung. Das muss man dringend ändern.
Aber deswegen allein steigen natürlich nicht viele Leute um auf die Bahn, ne? Weil der Bahnhof so schön aussieht. Aber es geht ja auch um bessere Verbindungen und günstigere Preise.
Es geht um Bezahlbarkeit, es geht um Pünktlichkeit, es geht um Sauberkeit, es geht um Verlässlichkeit. Und jetzt hat natürlich Corona-bedingt die Bahn sehr gelitten. War ja auch so gewollt aus Sicherheitsgründen, dass die Leute erstmal verzichten auf den öffentlichen Verkehr. Jetzt müssen wir aber langsam schauen, wenn die Impfungen weitergehen. Ganz wichtig bei der Gelegenheit, bitte lassen Sie sich impfen, damit wir so schnell wie möglich aus der Pandemie rauskommen. Müssen wir auch dafür sorgen, dass der öffentliche Verkehr gestärkt wird, dass es attraktiv wird in Deutschland, nicht über Verbote, sondern Zug um Zug, zum Beispiel weniger Flug innerdeutsch, indem wir dafür sorgen, dass es attraktive Zugverbindungen gibt. Einer meiner größten Erfolge in dieser Legislaturperiode war, dass die Mehrwertsteuer im Fernverkehr gesenkt wurde. Ich habe den Antrag eingebracht für meine Fraktion, die Grünen, und die Große Koalition hat das dann aufgegriffen, hat es dann im Bundestag durchgesetzt, dass jetzt der Mehrwertsteuersatz auch im Fernverkehr reduziert ist. Das hilft nochmal, dass da nochmal die Kosten etwas runtergehen für die Familien. Davon braucht man mehr. Es muss auch finanziell, darf das nicht scheitern.
Wie schafft man das dann tatsächlich? Also ich unterhalte mich ja auch sehr oft mit Kolleginnen oder mit Freunden, Freundinnen darüber, zum Beispiel, dass ich an einem Samstag einen Sparpreis buche, für 20 Euro komme ich von Stuttgart nach München zum Beispiel, habe dann aber vergessen, mir die Rückfahrt zu buchen mit dem Sparpreis und zahle für dieselbe Strecke plötzlich 60 Euro, aber der ICE fährt trotzdem diese 2,5 Stunden. Wollen oder können Sie da als Grüne tatsächlich einhaken? Weil so einfach scheint mir das ja nicht zu sein, weil die Strecken können ja auch in Deutschland nicht ewig erweitert werden. Wir haben da große Infrastrukturprobleme. Wo genau können Sie da konkret sagen, okay, da kommt der Boost für die Bahn her in Zukunft?
Ja, zur Ehrlichkeit gehört, dass Eisenbahnstrecken extrem lange dauern. Eine neue Strecke müssen Sie ungefähr Pi mal Daumen 15 Jahre plus minus rechnen. Da können Sie ungefähr vorstellen, in welchen Zeiträumen wir arbeiten. Die vielen Engpässe, die wir haben, sind, die wir jetzt Gott sei Dank endlich langsam angehen. Was Sie ja merken daran, ich fahre die Strecke Stuttgart-Berlin, Berlin-Stuttgart quasi zweimal die Woche mit der Bahn und kriege das ja selber mit den Verspätungen. Das ist extrem schwierig zu planen, verlässlich. Deshalb muss jetzt eben die Elektrifizierung angegangen werden. Es müssen Strecken reaktiviert werden. Wir müssen die Digitalisierung bei der Schiene voranbringen. Wir müssen die Engpässe beseitigen. Wir müssen die Bahnhöfe ausbauen. Einfach auf gut Deutsch, alles, was die letzten Jahre sträflich vernachlässigt wurde, muss jetzt angegangen werden. Aber ich sage nochmal, zur Ehrlichkeit heißt es, wenn der nächste Verkehrsminister, die nächste Verkehrsministerin von den Grünen sein sollte, wird es nicht über Nacht sofort besser. Aber wir werden alles dafür tun, dass es endlich angegangen wird und dass Bahnfahrer, übrigens auch Busfahrer, Fahrradfahrer, nicht mehr länger Bürger zweiter Klasse in diesem Land sind.
Bewerben Sie sich gerade um das Amt des Verkehrsministers in Zukunft?
Ich bewerbe mich um gar nichts, sondern ich will erstmal Bundestagsabgeordneter werden für Stuttgart im nächsten Deutschen Bundestag und für Baden-Württemberg, dazu beitragen, dass die Grünen regieren. Und alles andere sieht man dann, wenn es soweit ist.
Sie hören das Interview der Woche mit Cem Özdemir von den Grünen. Und diese Unwetterkatastrophe, die wir da gerade erleben, trifft ja tatsächlich, muss man sagen, einen Nerv in Ihrer Partei. Der Klimawandel und verbundene Extremwetter sind ein Kernthema Ihrer Partei in diesem Bundestagswahlkampf, für das es zuletzt aber sehr wenig Aufmerksamkeit gab. Ist diese Flutkatastrophe jetzt ein Wendepunkt für die Grünen in diesem Wahlkampf? Kann es der sein?
Also wünschen kann man sich das nicht, dass das etwas ist, was jetzt da, was weiß ich, im Wahlkampf dazu führt, dass es ein solches Ereignis braucht. Das ist eine Katastrophe. Aber vielleicht ist es ein Weckruf für uns alle, dass wir verstehen, dass der Klimaschutz nichts ist, was irgendwie ein Konjunkturthema ist. Und das wird uns leider viele, viele Jahre beschäftigen. Es ist das Jahrhundertthema schlechthin. Der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Leider gehört mittlerweile auch dazu, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, die Klimakrise komplett abzuwenden. Auch das Pariser Klimaschutzabkommen sagt ja, wenn wir jetzt alles tun würden, was man machen kann, würden wir bei 1,5 Grad auf jeden Fall landen. Das ist bereits katastrophal. Nur jedes Zehntel Grad zusätzlich führt dazu, dass es noch unbeherrschbarer wird, dass die Kosten noch immenser werden. Also muss es jetzt darum gehen, dass wir national, europäisch als auch international alle Schalter umlegen, um möglichst planetenverträglich, klimaverträglich auf dieser Erde zu leben. Die gute Nachricht ist, das meiste, was wir dafür brauchen, gibt es bereits. Es gibt die Elektromobilität, die man beim Auto anwenden könnte. Es gibt erneuerbare Energien, mit denen wir unsere Stromversorgung sichern könnten. Es gibt eine naturverträgliche Landwirtschaft. Alles das ist schon da. Wir haben gerade in Deutschland mit die besten Forschungseinrichtungen der Welt. Wir haben großartige Wissenschaftler, tolle Hochschulen. Wir haben einen tollen Mittelstand. Ich bin ja oft in der Wirtschaft unterwegs. Wir haben die Bereitschaft bei denen. Es hat lange gebraucht, das muss man auch wirklich kritisch an die Adresse der Wirtschaft sagen. Aber mittlerweile treffe ich eigentlich kaum noch CEOs oder Unternehmer, die mit mir streiten über die Notwendigkeit des Klimaschutzes. Die haben das längst verstanden, dass die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften ist Klimaschutz. Wissen Sie, was unser größtes Problem ist? Die falschen Freunde der Wirtschaft in der Politik. Diejenigen, die glauben, dass man der Wirtschaft vor allem dadurch hilft, dass man die Klimaschutzmaßnahmen rausschiebt und so tut, als ob wir noch beliebig Zeit hätten. Wir haben keine Zeit. Wir haben wertvolle Zeit verloren und deshalb müssen wir jetzt umso schneller vorangehen. Es gibt natürlich dann immer das Totschlagsargument, das die Kollegen von der FDP oft bringen, was macht denn Deutschland für einen Unterschied? Wir sind doch gerade mal 1% der Weltbevölkerung. Na, erstens mal haben wir 2% der Klimagase, insofern macht es einen Unterschied. Und zweitens, schauen Sie das doch so, Sie sind, gebe mal ein Beispiel, Sie sind, sorry, dass ich jetzt Sie sage, haben ein Alkoholproblem. Ja? Und jetzt versuchen Sie mich davon zu überzeugen, ich soll nicht auch trinken. Ja, da sind Sie natürlich sehr erfolgreich, wenn Sie selber mir vorleben, dass man sich jeden Abend einen hinter die Binde kippt und irgendwie sturzbetrunken ist. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn wir hier zeigen, dass man Wachstum, Wohlstand, Jobs, Lebensqualität mit Klimaschutz zusammenbringen kann, dann werden andere Nationen wie Indien, Kontinente wie Afrika uns folgen. Wir haben eine wahnsinnige Chance mit Joe Biden mittlerweile, der beim Klimaschutz vorangehen möchte, sagt, ich brauche Deutschland als meinen Partner, ich brauche Europa als meinen Partner. Und was sagen wir? Oh, wir können doch nicht so schnell, langsamer. Das kann einem, wie gesagt, körperliche Schmerzen bereiten, wenn man sieht, wie wir gerade Chancen nicht nutzen. Wir könnten mit den USA zusammen beim Klimaschutz vorangehen und selbst China, mit dem wir in Menschenrechtsfragen zu Recht heftigen Streit haben, will ja jetzt nationalen Emissionshandel machen. Wir könnten sagen, China, bei Menschenrechten haben wir Streit, unterschiedliche Meinungen, aber lasst uns gemeinsam für unsere Kinder beim Klimaschutz vorangehen. Das würde ich mir wünschen und das wird die wichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung, wenn wir angehören, vorangehen hier im eigenen Land, also praktizieren, was wir predigen beim Klimaschutz, zeigen, dass das einhergeht mit hoher Lebensqualität. Es geht nicht um Verzichtsrhetorik und gleichzeitig die Technologien zum Einsatz bringen, die wir dann weltweit verkaufen können, weil das soll ja auch Jobs bringen.
Aber glauben Sie, dass all das, was Sie gerade gesagt haben, bei den Wählerinnen und Wählern noch ankommen wird? Ich meine, Anfang Mai ist Ihre Partei in den Umfragen an der Union vorbeigezogen. Inzwischen hat sich das wieder umgedreht. Der letzte ARD-Deutschland-Trend hat auch mal abgefragt, wie groß die Bereitschaft bei den Menschen ist, tatsächlich was zu ändern. Weil man ja auch oft hört in Umfragen, ja, Klimaschutz befürworte ich, aber ich möchte nicht verzichten auf meinen Flug nach Mallorca oder auf mein Auto. Kann mir das auch zum Teil nicht leisten. Es sieht ja momentan doch eher so aus, als ob die Union auch mit ihrem Wahlprogramm auch in Sachen Klimaschutz momentan bei den Leuten besser ankommt mit den 28%. Also,
naja, 28% ist jetzt für eine Partei, die dieses Land auch schon mal alleine regiert hat, ja auch nicht gerade irgendwie ein mega tolles Ergebnis. Über 20%, die wir gerade in Umfragen haben, sind für eine Partei, bei der letzten Bundestagswahl 8,9% hatte, jetzt auch nicht das Allerschlechteste. Das heißt, das Rennen ist offen. Und wir sehen jetzt ja gerade, dass Deutschland vor einer Richtungswahl steht. Wollen wir uns ausruhen auf den Erfolgen von gestern? Wollen wir eine bräsige Politik machen? Beim Klimaschutz schauen wir mal, wenn es dann soweit ist, machen wir vielleicht hier und da ein bisschen was. Und übrigens im Umgang mit den Putins und Erdogans dieser Welt kuscheln? Oder wollen wir sagen, Klimaschutz hier, national, europäisch, global, und international gesehen wollen wir deutlich machen, wir werden die liberale Demokratie nicht aufgeben, sondern wir verteidigen die selbstbewusst und machen deutlich, dass wir Einmischung der Putins und Erdogans bei uns nicht akzeptieren. Schließen Sie mal die Augen, stellen Sie sich vor, der Spitzenkandidat der CDU, CSU oder der SPD oder der FDP, die müssen mit den Putins dieser Welt verhandeln oder mit den Erdogans dieser Welt. Oder die Grünen, die dann dieser Frage glasklar sind, was Menschenrechte. Ich habe da eine klare Vorstellung. Ich traue da uns deutlich mehr zu, was Klartext angeht. Von daher, der Wahlkampf ist jetzt eröffnet. Jetzt haben die Leute die Wahl. Und jetzt muss man eben entscheiden, was man möchte. Möchte man kuscheln mit autoritären Herrschern? Möchte man beim Klimaschutz so ein bisschen langsam vor sich hin plätschern? Oder will man jetzt endlich mal aufwachen und sagen, der Dornröschenschlaf ist zu Ende. Jetzt ist bitte schön Handlung angesagt.
Aber wollen die Menschen tatsächlich aufwachen? Haben Sie den Eindruck? Weil bisher, mein Eindruck ist tatsächlich, Armin Laschet hat sich auch ja doch einige Fettnäpfchen geleistet, aber der Schlafwagen, sage ich mal, Richtung Kanzleramt ist immer noch auf der Schiene. Also richtig haben die Grünen gerade, finde ich, kein richtiges Konzept in der Öffentlichkeit, um da durchschlagend was gegen zu machen. Sehen Sie das auch so, oder?
Also ich gestehe Ihnen gerne zu, dass der Anfang etwas holprig war, aber es wird ja auch nicht heute gewählt, sondern im September gewählt und jetzt langsam spitzt sich zu und die Alternativen werden klarer und jetzt spricht sich sehr rum, deshalb machen wir ja Wahlkampf, dass es um eine Richtungswahl geht. Wohin soll Deutschland geführt werden? Ich habe das vorher gesagt, alles, was es dafür braucht, Deutschland erfolgreich in Richtung Klimaschutz aufzustellen, mit vielen, vielen Partnern in der Welt, die auf unser Land schauen, dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt im Land gestärkt wird, dafür zu sorgen, dass wir mit unseren Partnern in der Welt die liberale Demokratie wehrhaft aufstellen und nicht uns da irgendwie zurückziehen und künftig die Bedingungen von China, von Putin und von Erdogan und von anderen autoritären Herrschern dominieren lassen, sondern sagen, Freiheit ist unser Wert und den stellen wir selbstbewusst nach vorne. Oder eben Rückzug. So, und darum geht's jetzt. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass am Ende die Grünen stark in der nächsten Regierung sein werden. Wie stark entscheiden die Wählerinnen und Wähler? Ich habe keinen Einfluss auf die anderen. Ich habe Einfluss auf die Grünen und den nutze ich, indem ich uns eben versuche, so aufzustellen, dass wir nicht so sehr drüber reden, was alles verboten werden soll, sondern wir reden vor allem darüber, dass wir ermöglichen wollen. Wir sind eine Ermöglichungspartei. Ich habe ja das Beispiel vorher genannt, beim Verkehr. Die anderen verbieten, indem sie sagen, ihr seid aufs Auto angewiesen. Ich will den Leuten jenseits des Autos Alternativen geben. Ich will den Leuten die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wie sie sich von A nach B bewegen. Ich will mehr Mobilität, weniger Verkehr.
Und mit wem wollen Sie das ermöglichen in Zukunft? Mit einer Ampel oder doch mit Armin Laschet zusammen?
Ja, ich höre jetzt ja lauter Kollegen von anderen Parteien, die alles sagen, was nicht geht. Da haben wir auch unsere Erfahrungen bei Jamaika gemacht. Da waren ja jetzt nicht alle so begeistert, Deutschland zu regieren. Wir sehen das nicht so. Ich halte auch nichts davon, wenn jeder immer sagt, das geht nicht, das geht nicht, jenes geht nicht. Wie soll denn dann das Land vernünftig regiert werden? Am Ende muss Deutschland regiert werden. Wir sind nun mal ein Land, gerade auch wegen unserer Geschichte, auf das man schaut. Da braucht es auch Verantwortungswillen. Wir haben den. Und mit wem hängt einfach davon ab, erstens mal braucht man Mehrheiten, zweitens braucht man inhaltliche Mehrheiten. Die müssen auch passen. Ich habe ja gerade was gesagt zu unseren Vorstellungen und entlang dieser Vorstellungen werden wir schauen, was arithmetisch und was inhaltlich geht. Elite-Partner gibt es da keine. Es ist nicht wie bei, was weiß ich, bei der Partnersuche im Internet, sondern am Ende geht es darum, das Land muss gut regiert werden.
Das war das Interview der Woche mit Cem Bob Nikşas und mit Cem Özdemir von den Grünen. Danke Ihnen.
Gerne.